Ergebnis des zweiten Wahlgangs. Paul von Hindenburg siegte am 26. April 1925 im zweiten Wahlgang mit 48,3% der Stimmen. Das war ein Vorsprung von 3 Prozentpunkten vor Marx. Thälmann zog mit etwa 600.000 Stimmen mehr auf sich als im ersten Wahlgang, erreichte dennoch nur 6,4% der abgegebenen Stimmen. Der zweite Wahlgang mobilisierte mehr Wähler als der erste. Die Wahlbeteiligung stieg um 8,7 Prozentpunkte auf 77,6%. Volksblock und Reichsblock profitierten hiervon allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Marx überbot die Summe aller Stimmen für die Weimarer Kandidaten des ersten Wahlgangs, Braun, Heldbach und er selbst, um fast eine halbe Million. Hindenburg jedoch holte fast 3 Millionen Stimmen mehr als die Kandidaten der Rechten des ersten Wahlgangs, Jahres, Held und Ludendorff. Neben der unterschiedlichen Teilhabe an der gestiegenen Wahlbeteiligung gab es Verschiebungen zwischen Reichs- und Volksblock, die zu Hindenburgs Sieg beitrugen. In den neuen Wahlkreisen gelang es dem Volksblock nicht, die Zahl der im ersten Wahlgang für die Weimarer Kandidaten abgegebenen Stimmen zu halten. Diese Wahlkreise, die sich gegenläufig zum Gesamttrend des Volksblocks entwickelten, waren überwiegend protestantisch geprägt. Die größten Zuwächse für Hindenburg in der katholischen Wählerschaft ergaben sich erwartungsgemäß in Bayern, wenngleich Marx besser abschnitt als vom Volksblock zunächst befürchtet. Er hielt hier ebenfalls mehr Stimmen als die Weimarer Kandidaten im ersten Wahlgang zusammen. Auch im katholischen oberschlesischen Wahlkreis Oppeln war die Zustimmung für Hindenburg sehr deutlich. Schon im ersten Wahlgang hatten hier allerdings die rechten Kandidaten gut abgeschnitten. Ähnliches galt für katholische Gebiete in Ostpreußen. Mit einer Ausnahme, Stadtkreis Allenstein, blieb Marx zwar stets deutlich vor Hindenburg. Ein beachtlicher Teil der katholischen Wählerschaft, je nach Gemeinde 31,6 bis 40%, votierte dennoch für den Sieger von Tannenberg. Der Einbruch Hindenburgs in die katholische Wählerschaft war erheblich und mitentscheidend für seinen Sieg. Dennoch wählten traditionelle Wähler des Zentrums meist den republikanischen Kandidaten Marx. Auch in klassischen Gebieten des Liberalismus und in den sozialdemokratischen Hochburgen gewann zumeist Marx, nicht Hindenburg. Zwei Besonderheiten allerdings trugen in diesen überwiegend republikanisch wählenden Regionen zum Sieg Hindenburgs bei. In Sachsen wählte ein beträchtlicher Teil antikleraler SPD-Wähler im zweiten Wahlgang lieber Thälmann oder Hindenburg als den Römling Marx. Auch antikatholische Liberale in Württemberg verweigerten ihm in großer Zahl ihre Stimme und votierten für den Reichsblockkandidaten. Hindenburg selbst nahm am 29. April die Wahl an und zog am 11. Mai 1925 von Hannover nach Berlin um. Dort feierten Tausende seiner Anhänger begeistert seine Ankunft. Paul Löbe vereidigte ihm am Folgetag im Reichstag auf die Weimarer Verfassung. Seinen Freunden hatte Hindenburg zuvor anvertraut, er habe den Verfassungstext erst jetzt erstmalig gelesen und fände ihn so schlecht nicht. Zeitgenössische Einschätzungen. Kommunistische Kommentare. Die Rote Fahne, das Zentralorgan der KPD, deutete den Wahlausgang als Symbol der Vollendung des Sieges der Bourgeoisie. Diese habe seit den Revolutionstagen Schritt für Schritt die Macht wiedererlangt. Wenige Tage später wurde an gleicher Stelle ein Aufruf der Exekutive der Kommunistischen Internationale veröffentlicht. Die Kritik an der KPD-Entscheidung, Thälmann im zweiten Wahlgang erneut antreten zu lassen, war darin kaum verhüllt. In Deutschland droht die monarchistische Gefahr. Die Kommunisten können nicht auf dem Standpunkt stehen, dass für uns die Frage Monarchie oder bürgerliche Republik gleichgültig sei. Die Kommunisten sind in dieser Frage nicht gleichgültig, sondern stellen sich an die Spitze des wirklichen Kampfes gegen die monarchistische Gefahr. Stimmen des Reichsblocks. Hindenburg-Anhänger organisierten Dankgottesdienste. Insbesondere in Provinzstädten gab es häufig Umzüge und Aufmärsche zur Feier des Hindenburg-Sieges. Gelegentlich kam es im Gefolge solcher Kundgebungen zu Angriffen auf stadtbekannte Sozialdemokraten. Zeitungen, die zu seiner Wahl aufgerufen hatten, begrüßten das Ergebnis. Die Deutsche Tageszeitung, politisch dem Reichslandbund nahestehend, brachte einen Leitartikel unter der Überschrift »Heil Hindenburg«. Die konservative Kreuzzeitung notierte: »Wir haben zwar keinen Kaiser mehr, der Repräsentant des deutschen Volkes ist aber nicht mehr identisch mit dem Repräsentanten der Revolution im November 1918. Es steht vielmehr ein Führer an der Spitze des Reiches, der, hervorgewachsen aus preußisch-deutscher Geschichte, sie verkörpernd und bewahrend in eine bessere Zukunft weist.« Reaktionen im Lager des Volksblocks. Anders reagierten die Anhänger des Volksblocks. Theodor Wolff schrieb in der Morgenausgabe des Berliner Tagesblattes vom 27. April 1925: Die Republikaner haben eine Schlacht verloren. Der bisher monarchistische Feldmarschall von Hindenburg wird Präsident der Deutschen Republik. Landbündler und Offiziersbündler lassen heute Sektpropfen knallen, wie nach der Ermordung Rathenaus. Was soll man mit einem Volke anfangen, das aus seinem Unglück nichts gelernt hat und sich immer wieder, auch zum 10. oder 12. Male, von den gleichen Leuten am Halfter Bande führen lässt? Die liberale Frankfurter Zeitung beklagte den ihrer Meinung nach ausschlaggebenden Anteil unpolitischer. Die romantische Sehnsucht nach vergangenem Glanz und vergangener Größe, das hat die unpolitischen Schichten an die Urne und Hindenburg zum Siege geführt. Diese Wähler hätten nicht erkannt, dass ihr persönliches wie nationales Elend einzig jenem alten System kaiserlicher Staats- und Kriegsführung zu danken haben, als dessen Repräsentanten sie jenem Feldherren verehrten. Das sozialdemokratische Parteiorgan Vorwärts machte für den Sieg Hindenburgs die KPD verantwortlich. Er titelte am Morgen nach der Wahl »Hindenburg von Thälmanns Gnaden«. Zugleich sprach die SPD-Parteizeitung von einem Überrumpelungssieg der Reaktion, gewonnen durch kommunistischen Verrat an der Republik. Ernüchterung. Wenige Monate später, Mitte September 1925, galt der Ausgang der Reichspräsidentenwahl hingegen nicht mehr als böses Vorzeichen. Auf dem Heidelberger Parteitag der SPD erklärte der Parteivorstand den Delegierten die politische Bedeutung des Eides, den der neue Reichspräsident auf die Verfassung der Republik abgelegt hatte. Dieser Vereidigungsakt sei Ausdruck dafür, dass auch in streng konservativen und militärischen Kreisen die Hoffnung auf die Wiederherstellung der Monarchie immer mehr schwindet. Auf diesen Eid setzte auch die linksbürgerliche Zeitschrift »Das Tagebuch« vorsichtige Hoffnungen. Sie druckte eine Karikatur, die Hindenburg von hinten mit erhobener Hand beim Schwur zeigte, und setzte darunter die spöttisch vorsichtige Bildunterschrift »Ausschneiden und 7 Jahre aufheben«. Auch Stresemann hatte in den ersten Wochen nach der Wahl weiterhin Bedenken gegen den neuen Reichspräsidenten. Dennoch blieb er in der Regierung Luther Außenminister. Nach seinem anfänglichen Zögern änderte er seine Einschätzung. Weil Hindenburg nicht auf einen radikalen Kurswechsel der Innen- und Außenpolitik gedrängt hatte, fasste Stresemann Vertrauen. Hindenburgs Bemerkungen über Außenpolitik und schon seine früheren Erklärungen atmeten den Geist jener Verständigungspolitik, die die alleinige Grundlage für die Konsolidierung der europäischen Verhältnisse sein kann. Gewiss ist Hindenburg im Innern Monarchist und denkt nicht daran, die Republik theoretisch als die beste Staatsform anzusehen. Aber dass er sich bewusst in den Dienst dieser Republik stellt, als einer der vornehmsten Repräsentanten der Nation, zeigt doch, dass es bei uns überhaupt keine Vendée mehr gibt, die für die Monarchie kämpfen wollte, sondern dass es 2 Gruppen von Republikanern gibt, die ich die Idealrepublikaner und die Vernunftrepublikaner nennen möchte. Bleibt Hindenburg dieser Linie treu, und es liegt kein Anlass vor, daran zu zweifeln, dann werden wir weniger als früher über Kämpfe um Monarchie oder Republik zu spüren haben, von Putschen befreit sein und einer inneren Konsolidierung entgegensehen. Ähnlich, mit Ausnahme Frankreichs, lauteten nach relativ kurzer Zeit die Einschätzungen des Auslandes. Es sah nun im neuen Repräsentanten eine Kraft, die außenpolitische Sicherheit garantieren könne. Die nach der Wahl Hindenburgs Reichspräsidenten ausbleibende Beseitigung der Demokratie ernüchterte die Gegner der Republik aus seinem Bekanntenkreis schon bald. Der deutschnationale Großagrarier Elard von Oldenburg-Januschau konstatierte 1936 in seinen Memoiren rückblickend: »Allgemein kann ich sagen, dass mein Versuch der Einflussnahme auf Hindenburg getreu meiner alten Linie auf eine Beseitigung des Parlamentarismus und Herstellung einer Diktatur hinzielte. Diese Versuche waren in den ersten Jahren zum Scheitern verurteilt. Erst später, als die Entwicklung sich selbst ihren Weg gesucht hatte und die Beschlüsse des Reichstages durch Notverordnungen abgelöst waren, war das erste Eis gebrochen. Vor weiteren Schritten scheute sich der Feldmarschall lange. Auch Tirpitz war rasch und nachhaltig von Hindenburg enttäuscht, denn es gelang trotz vieler Anläufe zunächst nicht, den neuen Reichspräsidenten mit einem antirepublikanischen Beraterstab so gründlich einzurahmen, dass der Einfluss von gemäßigten Regierungsmitgliedern und Spitzenbeamten hätte neutralisiert werden können. Urteile der Politik und der Geschichtswissenschaft. Ursachen des Wahlausgangs. Die marxistisch-leninistische Geschichtswissenschaft der DDR interpretierte die Wahl Hindenburgs als Symptom der Rechtsentwicklung in Deutschland und als einen deutlichen Ausdruck des Wiedererstarkens des deutschen Imperialismus und Militarismus. Die Entscheidung der KPD-Führung, Thälmann im zweiten Wahlgang erneut antreten zu lassen, wurde kritisiert. Innerhalb der KPD seien dafür ultralinke und sektiererische Kräfte verantwortlich gewesen. In den früheren Westdeutschen und der gegenwärtigen Geschichtsschreibung werden andere Gründe genannt. Der Historiker Karl Dietrich Erdmann fasst die politischen Ursachen des Wahlausgangs in einem Satz zusammen. Der Sieg Hindenburgs ist das Ergebnis der Spaltung der Arbeiterbewegung und der Spaltung auch des politischen Katholizismus. Winkler macht darüber hinaus auf regionale Einflüsse aufmerksam. Liberale in Südwestdeutschland verweigerten Marx ihre Stimme ebenso wie antiklerale Sozialdemokraten in Sachsen. Folgen der Wahl: Stabilisierung. Hinsichtlich der Wirkung dieser Wahl werden Unterschiede in den Urteilen nicht-marxistischer Wissenschaftler deutlich. In der Minderheit befinden sich dabei Autoren wie Ernst Rudolf Huber, die aus der Wahl und der Amtsführung Hindenburgs eine Stabilisierung der Republik ableiten. Huber attestiert Hindenburg eine überparteiliche und unparteiische Amtsführung. Auch habe Hindenburg nicht gezögert, die Reichskanzlerschaft in sozialdemokratische Hände zu geben. Allein im Dezember 1932, Januar 1933 müsse Hindenburg eine Mitverantwortung dafür zugewiesen werden, dass die Stabilisierung der Republik scheiterte. Zur Entlastung Hindenburgs führt Huber zugleich an, dass das parteienstaatlich-parlamentarische System bereits vorher versagt habe. Dies sei ein wesentlich wichtigerer Grund für das Scheitern der Weimarer Republik. Der amerikanische Historiker Walter H. Kaufmann schreibt der Wahl Hindenburgs eine ähnliche Wirkung zu. Die anfänglich großen Hoffnungen, welche die Monarchisten mit einem Sieg verbanden, hätten sich rasch zerschlagen, so dass Konzepte zur Wiedereinführung einer Monarchie aufgegeben wurden. Republikgegner seien durch Hindenburgs Person und Reputation an die Republik herangeführt worden. Auch Republikaner hätten nach Kaufmann dazu tendiert, die Wahl des ehemaligen Feldmarschalls als das Beste zu betrachten, was der Republik hätte passieren können. Der Publizist Sebastian Haffner erklärt die Wahl Hindenburgs sogar zu einem Glücksfall. Dadurch seien die widerstrebenden Gruppierungen von links und rechts zu einer pragmatischen Zusammenarbeit und zu einer gegenseitigen Anerkennung gezwungen gewesen. Für die Weimarer Republik habe dies die einzige Chance, die sie je hatte, bedeutet. Dergleichen wohlwollende Einschätzungen haben sich in der Forschung zur Weimarer Republik indes nicht durchsetzen können. Konservative Umgründung. Die Reichspräsidentenwahl von 1925 wird überwiegend als empfindliche Niederlage der Demokratischen Republik gedeutet, so die Formulierung von Eberhard Kolb. Auch Heinrich August Winkler hält sie für einen Volksentscheid gegen die parlamentarische Demokratie, wie sie die Deutschen seit 1919 erlebt hatten. Er erblickt in ihrem Ergebnis eine konservative Umgründung der Republik. Gotthard Jasper betont das Ausscheiden der DVP und der BVP aus der gemeinsamen Front der republiktreuen Parteien. Statt Schwarz-Rot-Gold bevorzugten sie 1925 Schwarz-Weiß-Rot. Insbesondere der mit ausschlaggebende Antimarxismus der BVP signalisierte nach Jasper eine schwere Krise des Weimarer Systems. Hans Mommsen betont ebenfalls die antisozialdemokratischen Ressentiments, die bei der Wahl zum Ausdruck gekommen seien, macht aber zugleich auch die Bedeutung der 3,5 Millionen Wähler aufmerksam, die sich erst im zweiten Wahlgang beteiligten. Von ihnen wählten 3 Millionen Hindenburg. Die republikanischen Parteien hätten zu diesem gefährlichen Arsenal von Nichtwählern keinen Zugang gehabt, wohl aber der Reichsblock mit seinem antimarxistischen und nationalistischen Wahlkampf. Peter Longerich sieht im Wahlausgang den Beweis, dass es rechts von der Weimarer Koalition eine mehrheitsfähige Bündniskonstellation gab, wurzelnd vor allem im protestantischen, mittelständisch-bürgerlichen und im agrarisch-konservativen Milieu. Die Wähler, die 1925 durch diese Bündniskonstellation zur Wahl Hindenburgs motiviert wurden, wählten bei der nächsten Reichspräsidentenwahl im Jahr 1932 nicht mehr den ehemaligen Feldmarschall, sondern seinen Konkurrenten Adolf Hitler. Dies zeigt der Wahlforscher Jürgen W. Falter. Der Historiker Peter Fritzsche weist auf Veränderungen hin, die 1925 während der Wahlkampagne für Hindenburg in der politischen Kultur zu beobachten waren. Zum Teil unabhängig von bürgerlichen Parteien haben lokale Vereine und Zusammenschlüsse des örtlichen Bürgertums zur Wahl des Reichsblockkandidaten mobilisiert. Hierin habe sich ein bürgerliches Gemeinschaftsgefühl in Frontstellung insbesondere zur sozialdemokratischen Arbeiterbewegung gezeigt. Dieses bürgerliche Wir-Gefühl habe sich in den Folgejahren anlässlich der Geburtstage von Hindenburg wiederholt, die auf diese Weise nationalen Sommerfaschingsveranstaltungen bzw. Schützenfesten glichen. Insgesamt habe mit Hindenburgs Amtsübernahme ein stiller Verfassungswandel eingesetzt bzw. eine Verschiebung der Gewichte nach rechts. An der Spitze des Staates stand nach dieser Interpretation nur ein Mann, dessen Ansehen aus Vorkriegs- und Kriegszeiten stammte und der insofern auch ein anderes, ein vorrepublikanisches Deutschland verkörperte. Außerdem öffnete sich den sozialen Kreisen, denen Hindenburg entstammte, Militär und Großlandwirtschaft, wieder eine exklusive Tür zur Staatsspitze. Eine Kamarilla um den Reichspräsidenten, ebenfalls diesem Milieu zugehörig, baute ferner das Reichspräsidentenamt nach und nach zu einem Machtzentrum aus, das gegen den Reichstag gerichtet war. Von diesem Amt aus sollten, so Detlev Peukert, fortan immer wieder offene und verdeckte Versuche ausgehen, die politische Achse der Republik nach rechts zu verschieben, die Elemente autoritärer Regierungsweise zu verstärken und so mittelfristig die Voraussetzungen für eine entsprechende Verfassungsänderung zu schaffen. Dieser stille Wandel habe sich nicht erst Ende 1929 gezeigt, als die Große Koalition unter Hermann Müller an den Rand ihrer Handlungsfähigkeit geriet. Er zeigte sich schon in den Regierungskrisen jeweils gegen Ende der Jahre 1925 und 1926. Hindenburg plädierte bereits in diesen Situationen dafür, mehr nach rechts zu regieren. Dies hieß konkret: Fernhalten der Sozialdemokratie von Regierungsämtern und Beteiligung der DNVP an der Regierung, wenn irgend möglich. Des Weiteren erteilte Hindenburg 1926 allen Überlegungen, die Möglichkeit von Artikel 48 der Verfassung durch ein Ausführungsgesetz einzuschränken, eine scharfe und endgültige Absage. Seine Verfügungsgewalt über den Ausnahmezustand wollte er nicht beschnitten sehen. Ein weiterer Ausdruck der veränderten Gesamtlage war Hindenburgs Verhalten im Konflikt zur Fürstenenteignung. Er hielt die geplante entschädigungslose Enteignung für verfassungswidrig und äußerte sich öffentlich ablehnend. Dadurch erhöhten sich das Quorum für den Erfolg des Plebiszits sowie die notwendigen parlamentarischen Mehrheiten für reichsgesetzliche Regelungen zur Fürstenabfindung. Der Volksentscheid zur Enteignung scheiterte schließlich, genauso wie das geplante Reichsgesetz zur Abfindung der Fürsten. Auch wenn sich auf diese Weise die politischen Gewichte nachhaltig verschieben sollten, war damit nach herrschender Forschungsmeinung kein Automatismus verbunden, der zwangsläufig zum Ende der Republik führte. Schon allein der knappe Ausgang der Reichspräsidentenwahl habe fatalistischen Erwartungen widersprochen. Noch habe die Republik auf viele Republikaner zählen können. Es sei vor allem vom Reichstag sowie von der Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg abhängig gewesen, ob die Republik ihre ureigenen Probleme und die vom Kaiserreich geerbten Belastungen würde bewältigen können. Der Artikel Reichspräsidentenwahl 1925 wurde von Konstantin Krieter am 16. April 2008 gesprochen. Die Lizenz kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Reichspräsidentenwahl 1925. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionen/Autoren abgerufen werden.